Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 37. Die letzte Ausgabe ist jetzt knapp 6-7 Wochen her, also die Sommerferien waren dazwischen. Trotzdem ist eine Menge passiert und dieser Abstand, das habe ich jedenfalls gemerkt, schadet nicht dem Gesamtbild. Im Gegenteil, Abstand zu dem, was passiert ist, ja, sorgt dafür, dass das Bild insgesamt schärfer wird, das Gesamtbild. Und darum geht es ja in diesem Format Me, Myself and Media, das Gesamtbild zu entwerfen, also nicht nur ein Puzzleteil, sondern das gesamte Bild. Eigentlich müsste die Stimmung auf diesem Planeten ja ganz großartig sein, überall müssten die Sektkorken knallen, denn spätestens seit dem Zusammenbruch der UdSSR arbeiten wir alle auf demselben Betriebssystem, ja, und zwar dem Betriebssystem des Kapitalismus Neoliberalismus, ja, also Russland ist kapitalistisch, der Westen sowieso und China ist auch kapitalistisch, trotzdem kämpfen wir untereinander und das hat einfach mit der Arbeitsweise des Kapitalismus generell zu tun, nämlich man kennt keine Kooperation, man kennt nur Konkurrenz und das auf einem endlichen Markt mit endlichen Ressourcen, das heißt, jeder versucht das größte Stück vom Kuchen, was immer kleiner wird, ja, für sich praktisch in seine Hütte zu ziehen. Und das geht eben nicht ohne Gewalt. Die nächste Stufe, die im Moment gezündet wird und die das System zum Kollabieren bringt, das spüren wir auch alle, das ist ja die Technik der Digitalisierung. Die gesamte Gesellschaft wird digitalisiert. Sehr, sehr viele Arbeitsplätze werden global wegfallen. Menschen werden überflüssig, dadurch wird das System effizienter. Aber Menschen, die keine Arbeit haben und auch kein Geld mehr bekommen, können auch nicht mehr konsumieren, aber der Konsum wird ja gebraucht, damit das System expandieren kann. Auf all diese Fragen hat die Politik auch in Deutschland überhaupt keine Antworten und in einer Woche wird gewählt und das spüren die Leute auch, denn diejenigen, die für uns dann in die Arena steigen, sind schlechte Schauspieler, Stichwort TV-Duell und zu dem kommen wir gleich. Bevor dieses Duell im Öffentlich-Rechtlichen stattfand, soll das Kanzleramt Angela Merkel und ihr Stab Einfluss genommen haben auf ja, die Spielregeln in diesem Duell, das behauptet zumindest im Stern der ehemalige Chefredakteur des ZDFs. Ich kann mal vorlesen, hinter den Kulissen soll das Kanzleramt die Bedingungen ja, für das TV-Duell von Merkel und Schulz festgelegt haben. Gedroht wurde mit einer Absage und ja, der ehemalige Chefredakteur sagt, das ist schon eine Form von Erpressung. Das Duell ging über die Bühne, wir schalten gleich mal rein, aber trotzdem wissen auch heute eine Woche vor den Wahlen immer noch 50% der Deutschen nicht, wen sie überhaupt wählen wollen und... Die Frage stellt das Manager-Magazin, brauchen wir überhaupt noch Parteien? Herr Schulz selber wünschte sich ja dann noch ein weiteres Duell, also eine Wiederholung, aber das Kanzleramt Frau Merkel hat abgelehnt. Kommen wir nun zum Duell. Das Duell selber ging 97 Minuten und beide Kandidaten haben es vermieden, die wirklich wichtigen Themen anzusprechen. Sie haben, man kennt das, um den heißen Brei herumgeredet. Was wären Themen gewesen, die sie hätten ansprechen müssen, die mit all dem, was wir hier erleben, zu tun haben? Warum haben wir ein privates Geldsystem, Frau Merkel und Herr Schulz? Warum haben wir ein privates Geldsystem? Warum ist es so, dass 1% der Bevölkerung 30% der gesamten Gewinne abschöpft, sodass wir es eben ja mit einem sehr unfairen System zu tun haben? Das Geld, was dort fehlt, zersetzt den Sozialstaat. Und wie passen NATO-Angriffskriege, an denen Deutschland beteiligt ist und die eben auch zu diesen Flüchtlingswellen und Terrorismus führen, wie passt das eigentlich zum Grundgesetz? Diese Fragen wurden natürlich nicht gestellt. Wir schalten rein in die Schlusskommentare beider Kontrahenten, Merkel und Schulz.
Wie viel Zeit habe ich?
Eine Minute.
Aha.
Theoretisch.
Gut.
Kriegen Sie hin.
60 Sekunden für ein Schlusswort. In 60 Sekunden, meine Damen und Herren, verdient eine Krankenschwester weniger als 40 Cent. Und ein Manager in einem Großunternehmen mehr als 30 Euro. In 60 Sekunden kann ein verantwortungsloser Politiker mit einem Tweet die Welt an den Rand einer Krise führen. In der gleichen Zeitspanne können junge Menschen sich vernetzen und Diktaturen zum Einsturz bringen. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und in einer Zeit des Umbruchs ist das beste Mittel der Aufbruch und der Mut zum Aufbruch. Der Mut zum Aufbruch heißt, die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit verwalten. Und die Zukunft gestalten, das können wir am besten mit unseren Freunden in Europa. Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Sicherheit und Frieden in der Welt herstellen. Das ist die Aufgabe, die Bundesrepublik Deutschland als starkes Mitgliedsland in der Europäischen Union hat. Europa, das geleitet wird von dem Gedanken, die Demokratien zu stärken in einer Zeit, wo Putin, Erdogan, Trump, solche Leute unsere Grundwerte infrage stellen. Für diese Idee eines europäischen Deutschlands, einem starken Europa, habe ich mein ganzes Leben gekämpft.
Die Minute ist
um Vertrauen darum, dass ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland unser Land dienend für unser Volk und für Europa gestalten kann.
Wir versprechen Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, wir werden Ihr Schlusswort deswegen nicht kürzen, weil er jetzt länger gemacht hat. Aber wenn Sie es in der Minute schaffen würden, wäre super, dann höre ich auch sofort auf zu reden.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier
zuzuhören und uns zu folgen. Wir haben aus meiner Sicht nicht ausführlich darüber gesprochen, was eigentlich zur Entscheidung steht in den nächsten 4 Jahren. Denn wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Und durch den digitalen Fortschritt wird sich vieles ändern. Wir alle sehen das, allein das Smartphone steht prototypisch dafür. Und Arbeitsplätze, die heute sicher erscheinen, müssen weiter sicher gemacht werden. Die Bildung muss umgestellt werden. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger im Blick auf den Staat mit neuen Möglichkeiten des digitalen Zugangs zu ihrem Staat ausrüsten. All das sind die großen Aufgaben. Und ich glaube, dass sich mit der Mischung aus Erfahrung der vergangenen Jahre, in denen wir einiges erreicht haben, und der Neugier auf das Neue, in dem wir diese neue Welt so gestalten müssen, dass Deutschland auch in 10 Jahren ein starkes Land ist, ein sozial gerechtes Land, ein Land, in dem der Zusammenhalt auch wirklich gilt. Und dafür möchte ich arbeiten, für Sie und mit Ihnen. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Geben Sie 2 Stimmen der Christlich-Demokratischen Union. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Wir spüren das alle. Die Politiker weichen den brennenden, den dringenden Fragen aus. Denn die Antworten, die sie kennen und die sie geben müssten, würden denen nicht in den Kram passen, die sie gesendet haben, nämlich den Eliten. Man kann auch von einem Kindergartenwahlkampf sprechen. Das jedenfalls tat Richard David Precht am 31. August bei Lanz. Recht hatte.
Ja, also ich finde das Wort Wahlkampf ein ziemlich großes Wort für das, was wir tatsächlich erleben. Eigentlich haben wir fast eine Verweigerungshaltung, wirklich einen Wahlkampf zu machen. Mhm. Und was mich am meisten stört, sind, dass aus meines Erachtens die 3 langfristig größten Fragen und Probleme, dass die alle 3 im Wahlkampf so gut wie nicht angesprochen werden. Das erste sind die gesamten gesellschaftlichen Umbrüche durch die Digitalisierung, mhm, die unsere Gesellschaft nicht einfach nur ein bisschen moderner machen, sondern eine völlig neue Gesellschaft erzeugen werden, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind, in der Arbeitswelt nicht, politisch nicht vorbereitet, gesellschaftlich nicht vorbereitet. Wird von den Parteien nicht ernsthaft thematisiert. Das zweite, was nicht thematisiert wird, unsere Art zu wirtschaften, geht auf Kosten unserer Enkel, das wissen wir alle. Wir denken jeden Tag daran, das Land zukunftsfähig zu machen, aber nicht es enkeltauglich zu machen. Wenn alle so wirtschaften würden wie wir und immer mehr Länder sind in der Lage, ähnlich zu wirtschaften, wird dieser Planet in wenigen Jahrzehnten unbewohnbar sein. Das gesamte große ökologische Thema ist selbst bei den Grünen in den falschen Händen. Es wird nicht ernsthaft diskutiert. Der Klimawandel ist schon wieder vergessen, wenn ein Wahlkampf ist. Also das zweite Problem. Mhm. Das dritte Problem ist das Migrationsthema. Absolut. Also es ist im Augenblick so, dass Frau Merkel sich mit Herrn Macron darauf geeinigt hat, dass wir, damit das gar nicht erst all diese Bilder vom Mittelmeer und so weiter gibt oder von Menschen in der Sahara umkommen, dass wir in Afrika ansetzen, südlich der Sahara, und durch sogenannte Partnerschaften, was ein sehr euphemistisches Wort ist,
ein schönes Wort,
dafür,
ja,
sorgen, dass überhaupt gar nicht, überhaupt keiner mehr in der Lage ist, das Land letztlich nach Norden irgendwo zu verlassen. Das ist natürlich von allen Lösungen, die es gibt, die schlechteste, weil, ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel die horizontale Entfernung quer durch Afrika ist, aber wir reden hier über 3000 oder sowas Kilometer. Das ist natürlich alles nicht möglich. Und stattdessen bräuchten wir eine Entwicklungshilfepolitik, die flüchtlingspräventiv mit den Ländern zusammenarbeitet und hilft, deren Not zu lindern, diesen Ländern hilft, auf die Beine zu kommen. Und statt so viel Geld für Rüstung auszugeben, wie das im Augenblick geplant ist, sollten wir dieses Geld in die Entwicklungshilfe stecken.
Das, was Richard David Precht hier ausgesprochen hat, hat uns auch schon Dr. Asarate bestätigt. Er sagte, wir sollten endlich das, was wir für dauernd vor uns hertragen, diese europäischen Werte, von denen wir ständig sprechen, wir sollten diese europäischen Werte endlich auch in unserer Außenpolitik, ja, zum Tragen bringen. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann werden die Afrikaner, der Mann ist Afrikaner, kommt aus Äthiopien, dann werden die Afrikaner ja einfach mit den Füßen abstimmen und sie werden dann Europa überrennen. Wir schalten nochmal rein in dieses Interview. Wenn wir keine gemeinsame europäische abgestimmte Afrikapolitik haben, dann werden wir, ich möchte mal sagen, dann werden wir von Flüchtlingen überrannt.
Wir werden dann überrannt, dann müssen Sie akzeptieren, dass da die Afrikaner mit den Füßen abstimmen werden. Warum sage ich das? Das hat keinen Sinn. Wenn die Bundesrepublik Deutschland heute sagen würde, mit dem oder jenem afrikanischen Land werde ich keine diplomatischen Beziehungen mehr haben, weil sie die Menschenrechte verletzen. Ich kann Ihnen garantieren, dass am nächsten Tag Frankreich gehen würde und gerade in diesem Land das beste Geschäft seines Lebens betätigen würde. Nicht wahr? Deshalb habe ich schon immer dafür plädiert. Die Afrikaner wissen ganz genau, wenn du mir die Entwicklungshilfe nicht gibst, gehe ich halt zu dem anderen. Und deshalb sage ich, wir müssen zuerst mal die europäischen Werte Wir müssen lernen. Das haben wir 40 Jahre lang hier nicht getan. Die europäischen Werte, für die die Europäer immer wieder gerade stehen und sagen, unsere europäischen Werte, unsere europäische Zivilisation. Wir müssen sie auch in die Außenpolitik transferieren. Und auch vor allem in der Afrikapolitik muss sie sichtbar sein.
Alle Politiker, auch die des Deutschen Bundestages, sind Personen, die von den Eliten geduldet werden. Man nennt das repräsentative Demokratie. Wer den Eliten nicht in den Kram passt, der findet im Bundestag überhaupt nicht statt. Und das, was er dort beschließen kann, vergleiche ich immer mit McDonald's-Demokratie, aber eben nicht unterschiedliche Menüs oben auf der Tafel. Es ist noch viel simpler. Wir haben es mit einem Einheitsmenü zu tun auf einem Einheitstablett. Und je nachdem, welche Partei du wählst, steht die Cola mal vorne rechts, hinten links und so weiter und so fort. Aber das, was ankommt, was du essen kannst, ist im Grunde immer dasselbe. Diese Eliten sind ja Teil einer internationalen, global operierenden Bürokratie. Und in dieser Bürokratie spielt Demokratie, also das, was die Mehrheit, was die Völker wollen, überhaupt keine Rolle. Das bestätigt auch Dr. David Graeber. Er ist Ethnologe in London und er hat das Buch geschrieben, 5000 Jahre Schulden. Er sprach in Hamburg in einem Vortrag genau über dieses Thema.
Mit der Zeit haben wir erkannt, dass wir es tatsächlich mit der ersten globalen Bürokratie zu tun hatten. Damit meine ich, dass es all diese Institutionen gibt, von deren Existenz die meisten Amerikaner keine Ahnung haben. Institutionen wie die Welthandelsorganisation, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank. Und dass es zwischen diesen Institutionen und transnationalen Konzernen, dem internationalen Finanzwesen und auch NGOs ein nahtloses Netzwerk gibt. Es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass es eine planetarische administrative Bürokratie gibt. Und sie beruht auf keiner demokratischen Verantwortlichkeit. Dieses System und wie es funktioniert, haben wir versucht aufzudecken.
Dr. David Graeber steht mit dem, was er da gesagt hat, nicht allein. Nein, auch Oscar Lafontaine spricht das an und bestätigt das. Er stand neulich in Rammstein, ja, also vor der Airbase auf einer Bühne und sprach von einer unsichtbaren Regierung. Er meint dasselbe.
Ich beginne mal mit einem amerikanischen Präsidenten, mit Ted Roosevelt. Der sagte 1913, also vor über 100 Jahren, hinter der angeblichen Regierung, und so ist das auch heute, hinter der angeblichen Regierung steht eine unsichtbare Regierung, die keine Verantwortung hat für ihr Tun und die im Grunde genommen nicht in der Öffentlichkeit agiert. Und er sagte damals, die größte Aufgabe der Staatsmänner sei es, dieses korrupte System zwischen korrupten Unternehmen und korrupten Regierungsmitgliedern zu zerstören. Und diese Aufgabe ist nach wie vor ungelöst. Nach wie vor ist sie ungelöst, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben nach wie vor eine unsichtbare Regierung, die in Wirklichkeit die Geschicke dieser Welt bestimmt.
Wie sehen diese Geschicke aus? Man tötet Menschen im Ausland und treibt parallel dazu Menschen im Inland in den Niedriglohnsektor. Man kann es zusammenfassen, wir haben es im Grunde auf allen Seiten mit Verlierern zu tun. Und die ganz oben, die schmalen 1%, die verdienen unglaublich viel Geld, können damit aber gar nichts anfangen. Das ist ja das Verrückte. Es ist Konkurrenzkampf untereinander. Es hat nichts mit Kooperation zu tun. Und das muss man eigentlich so aussprechen, auf jeden Fall, wenn man Künstler ist. Das tun aber gerade in unserer Zeit nur sehr wenige Künstler. Deshalb freue ich mich ganz besonders über Dieter Hallervorden, der zu Rammstein speziell Stellung bezogen hat.
Für Frieden und Abrüstung zu sein, das ist doch ein wahrhaft gesunder Egoismus. Wer dagegen für Krieg und Drohnen wirbt, darf als Masochist oder Selbstmörder bezeichnet werden. Es sei denn, er gehört zu dieser kleinen radikalen Minderheit der Absahner, die durch Produktion von Drohnen und anderem Kriegsmaterial, durch Export und spekulative Geschäfte mit Rüstungsaktien ihr Schäfchen ins Trockene bringen. Und das, genau das, ist für mich ein total kranker Egoismus, der über Leichen geht. Wir alle, wir rufen nach Frieden. Und Frieden ist für uns nicht nur die regionale Abwesenheit von Krieg. Nein, Frieden ist für uns ganz einfach unsere Geisteshaltung.
Dass mit unserer Geisteshaltung etwas gar nicht stimmt, das wissen wir spätestens seit dem 11. September 2001. Denn das, was wir alle gesehen haben, ist ja nicht das, was man uns später erklärt, was wir dort gesehen haben. Kein Mensch mit Gehirn glaubt der offiziellen Darstellung zu 9-11. Das ist eine Schlagzeile aus dem Rubicon. Und KenFM hat am 11. September jetzt eine Spezialsendung veröffentlicht, nämlich KenFM Live mit hochkarätigen Gästen, speziell zu diesem Thema. Auch die Location war angepasst. Wir hatten Matthias Bröckers am Set, Dr. Danny Leganser, Elias Davidson und Paul Schreier. Und er sprach speziell über Put-Optionen. Es gab nämlich Menschen mit Vorwissen, die mit dem 11. September Geld verdient haben.
Abgesehen von dieser Turmsprengung bei Gebäude 7, der These dieser Sprengung, die ja wirklich sehr überzeugend ist, gibt es eine andere Sache, die weniger Aufmerksamkeit erfährt, die aber auch ziemlich gut belegt ist. Und das ist die Börsenspekulation unmittelbar vor den Anschlägen. Mhm. In der Woche vor den Anschlägen hat es eine ganze Reihe von Spekulationen an der Börse auf Unternehmensaktien gegeben, die beeinträchtigt waren. Die Fluggesellschaften, die Versicherungskonzerne, Banken, die auch in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil sie Mieter in den großen Türmen waren. Das wurde auch untersucht von der Börsenaufsicht in den USA. Diese Ermittlungen sind aber geheim gehalten worden, sind abgebogen worden. Und erst Jahre später hat jetzt aus der Schweiz wieder mal ein guter Mann, Professor Mark Chesney, ist der Leiter des Instituts für Banking and Finance an der Universität Zürich, hat eine Untersuchung gemacht zu diesen Spekulationen in Bezug auf 9/11. Und er ist im Jahr 2015, also gerade mal vor 2 Jahren, in einem Fachzeitschrift veröffentlichten Artikel zu der Schlussfolgerung gekommen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit hier mit Vorwissen spekuliert worden ist. Und diese Erkenntnisse, was wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse sind von Autoritäten, werden einfach nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe damals den Professor Chesney interviewt dazu. Ich habe ihn gefragt, Herr Chesney, wie waren die Medienreaktionen? Wer hat noch berichtet? Er sagt, ja, eine kleine Finanzzeitung in Frankreich hat berichtet, das war's. Und ich habe ihn gefragt, wie erklären Sie sich das? Mhm. Wie kann es sein, dass zu einem so gravierenden Fall, wo so gute Belege sind, darüber keine Öffentlichkeit existiert, keine Debatte, keine Diskussion, keine Ermittlungen? Und er sagt ja, was die Journalisten und die Ermittler angeht, er kann sich das nur so erklären, dass die Leute einfach Angst haben.
Angst ist auch der Grund, warum viele nicht offen die Frage stellen, was war denn mit WTC 7? Dieses Gebäude ist ja auch zusammengebrochen als drittes, wurde aber nie durch ein Flugzeug getroffen. Und wir glauben einfach nicht, dass sich dieser Wolkenkratzer ja über der eigenen Grundfläche zerlegt hat durch Brand. Das hat es noch nie gegeben, auch wenn die Bundesbehörde NIST das Jahre später immer wieder behauptet, anhand einer Computersimulation, die man nicht einsehen darf wegen der nationalen Sicherheit. Es gibt jetzt eine neue Studie, die ist im September herausgekommen von Leroy Hussey und die bestätigt aus wissenschaftlicher Sicht, dass WTC 7 zusammengestürzt ist, aber auf keinen Fall durch Feuer. Wir hängen den Link hinten rein. Wir müssen beginnen, das, was wir als Geschichte verstehen, unter einem anderen Frame zu sehen, wie das Dr. Danny Leganser ja sagen würde. Ein anderer Frame. Wir können erkennen, wir haben es mit einem Imperium zu tun, den Vereinigten Staaten. Und dieses Imperium ist bis an die Zähne bewaffnet und setzt seine Ideen, seine Ziele gewalttätig durch, entweder eben mit Waffen oder eben auch durch soften Druck und Medienpower. Es hat nämlich die Deutungshoheit. Ja? Es bestimmt das, was wir sagen dürfen, was wir denken dürfen, was wir aussprechen dürfen. Und von daher ist es vollkommen egal, wer dieses Imperium lenkt, also wer im Weißen Haus sitzt, ob Obama oder Trump, weil er spricht nur das aus und setzt nur das um, was das Imperium möchte, das Pentagon möchte. Bei Herrn Trump ist es so, man muss ihn nicht groß dekodieren, er ist einfach plump, er spricht aus, was zu tun ist. Also im Moment ist es so, dass die Vereinigten Staaten keine Nation mehr aufbauen, das haben sie nie getan, sondern sie töten Terroristen.
Wir werden keine Nation mehr aufbauen, wir töten Terroristen. Alle Versuche der Demokratisierung seien gescheitert. Trump konzentriert sich auf die Taliban. Die kontrollieren heute mehr Gebiete denn je. Fast 1000 Bundeswehrsoldaten sind vor Ort. Zu wenig, sagen die USA. Die Verteidigungsministerin aber weist die Forderung nach mehr entschieden zurück.
Wir haben im vergangenen Jahr, als andere ihre Truppenstärke reduziert haben, haben wir unsere Truppenstärke erhöht um 18%, sodass wir uns jetzt nicht in der ersten Reihe derer sehen, die nach weiterer Truppenaufbau gefragt werden.
Und wieder sind wir in Ramstein. Ja, es ist eine US-Airbase, vor der wir auch neulich wieder standen, um dagegen zu demonstrieren, aber die Amerikaner handeln dort nicht im luftleeren Raum. Deswegen dürfen sie auch das auf deutschem Boden tun. Nein, sie erkämpfen neue Märkte, auch für die deutsche Rüstungsindustrie und auch um Ressourcen für Deutschland zu sichern. Deswegen meldet sich Deutschland auch nicht. Das heißt, man muss Deutschland gar nicht zwingen, diese Kriege quasi zu dulden, sondern Deutschland hat etwas davon. Wir waren auch in Ramstein, um die Menschenkette zu filmen und wir trafen dort auf intelligenteste Menschen, die das alles durchschaut haben, unter anderem einen Lehrer aus der Schweiz.
Ich bin aus der Schweiz und ich unterrichte dort Allgemeinbildung an einer Berufsschule. Und ich sage meinen Lernenden immer, wenn ihr Kenntnis haben wollt über die angeblich so komplexe Welt, dann braucht ihr Wissen über einerseits das Geldsystem und andererseits die Geopolitik. Banken schöpfen Geld aus dem Nichts und Amerika hat als oberstes Credo seiner Außenpolitik Deutschland und Russland auseinander zu dividieren. Und ich denke, Rammstein ist da Anschauungsbeispiel in gewissem Sinn für beide Themen. So hat das Imperium mit seinem Papiergeld eine halbe Region eigentlich wirtschaftlich abhängig gemacht hier. Und auf der anderen Seite terrorisiert es den Nahen und Mittleren Osten mit seinem Drohnenkrieg. Und deshalb bin ich hier. Und falls das alles zu negativ klingt, ich bin da, weil ich für den Frieden bin. Denn ohne Frieden ist alles nichts.
Ja, Deutschland ist auf der einen Seite ein Partner der Vereinigten Staaten, auf der anderen Seite versucht man eben ein großes Stück des Kuchens an sich zu bringen. Und wenn Amerika ein bisschen schwächelt, Zitat America First, dann ist das die Chance für die deutsche Rüstungsindustrie, Boden gut zu machen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte euch an dieser Stelle auf ein Heft aufmerksam machen, was aus Österreich kommt, heißt International. Vom Verteidigungs- zum Angriffsbündnis, die Rolle der NATO im Wandel, derzeit ist der aktuelle Titel The Russians out, the Americans in and the Germans down. Lesen und abonnieren. Es ist immer sehr interessant, die NATO aus einem Blickwinkel seziert zu bekommen von einem Land, was sich noch nicht in der NATO befindet, in diesem Fall Österreich. Ich möchte das, was ich zu Anfang schon gesagt habe, noch einmal wiederholen. Wir haben es im Moment auf diesem Globus mit konkurrierenden Systemen zu tun, die aber nach demselben Betriebssystem funktionieren, nämlich dem kapitalistischen Betriebssystem. Und damit hätte ja keiner gerechnet. Wir dachten, wenn der Sozialismus, wenn der Kapitalismus, wenn der vom Globus verschwunden ist, Friede, Feuer, Eierkuchen, was aber nicht der Fall ist, denn der Kapitalismus kennt eben die Konkurrenz, und zwar immer und überall. Es gibt ja diesen Spruch, Größe zählt nicht. Das gilt allerdings nicht für Waffensysteme. Ich zeige euch hier ein Bild eines neuen amerikanischen Flugzeugträgers, nämlich der General Ford. Die NZZ titelte am 21.07. Neuer US-Flugzeugträger betriebsbereit. Wofür nur? Na, um Krieg zu spielen. Nur Krieg ist kein Spiel, zumindest nicht dann, wenn es mindestens eine Atommacht gibt. Also geht man es anders an, indem man Sanktionen auf den Weg bringt. Sanktionen ist so etwas wie jemanden ganz langsam zu strangulieren, bis der zum Teil überreagiert und dann ist die Kacke am Dampfen. Trump möchte die Russland-Sanktionen, die er erst nicht haben wollte, dann doch unterschreiben. Man zwingt ihn im eigenen Haus, also das Pentagon. Wir können das auch bei Spiegel Online lesen und auch der Deutschlandfunk schreibt, neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Das ist also keine Absichtserklärung, das soll jetzt durchgesetzt werden. Und der Chefberater, das heißt der inzwischen gefeuerte Chefberater von Donald Trump, schreibt, ich denke, wir sind 5 oder 10 Jahre von einem Wendepunkt entfernt, von dem wir uns nicht mehr erholen können. Wie meint er das? Steve Bannon meint, dass den Vereinigten Staaten die Zeit davonläuft, sich gegen die Widersacher, die langsam am Markt erscheinen, zur Wehr zu setzen. Da haben wir Russland und da haben wir China. Und deswegen können wir auch im Handelsblatt Folgendes von Herrn Bannon lesen. Trumps Chefstratege sieht USA im Handelskrieg mit China. Da haben wir Sanktionen, das ist eine Art von Krieg gegen Russland. Und da haben wir den Handelskrieg mit China. Und wenn wir uns das auf der Karte angucken, da haben wir Russland und China, das ist ja 2/3 der Welt. Die Amerikaner sind bereits in Eurasien und haben dort ihre Truppen stationiert vor der russischen Grenze. Sie helfen, Demokratie zu organisieren in der Ukraine. Und sie bräuchten jetzt noch einen Grund, um sich direkt vor die chinesische Küste zu setzen. Und diesen Grund gibt es, denn es gibt dieses kleine, unberechenbare Land, das den Weltfrieden bedroht, das sagt jedenfalls Amerika. Und da muss man was machen, da muss man präsent sein, zufälligerweise vor der chinesischen Küste. Dieses Land heißt Nordkorea. Von Nordkorea wird ständig in unserer Presse behauptet, das sei ein völlig unberechenbares Land, bis an die Zähne atomar bewaffnet und vollkommen instabil. Was stimmt davon? Ja, das Land hat eine Atombombe. Das ist übrigens der einzige Grund, warum es noch nicht überrannt worden ist. Aber es ist sehr stabil, denn seit über 70 Jahren herrscht dort eine Familie. Man kann also sagen, es ist stabiler als jede Demokratie, denn auch in 10 Jahren wird diese Familie noch an der Macht sein. Dieses Land weiß, dass es mit dem Rücken zur Wand steht. Und es weiß eben auch, dass nur wenn es eine Atombombe zündet, der Außenwelt klar machen kann, uns könnt ihr nicht einfach so übernehmen, denn wir wissen uns zu wehren. Wenn man sich zum Thema Nordkorea wirklich schlau machen will, empfehle ich ein Buch von Rüdiger Frank. Es heißt Nordkorea, Innenansichten eines totalitären Staates. Rüdiger Frank lehrt an der Universität in Wien, kommt aus Deutschland und er hat den großen Vorteil, er hat in Nordkorea gelebt. Ich empfehle also dieses Buch. Er hat neulich ein Interview gemacht beim Deutschlandfunk mit der Überschrift Nordkorea wird mit allem, was sie haben, zurückschlagen. Und er wird auch gefragt, ob dieses Land denn wirklich so gefährlich sei. Und er sagt, nein, wirklich aggressive Ziele liegen nicht vor. Und jetzt kommt es, das eigentliche Spiel findet zwischen den USA und China statt. Nordkorea geht es so ähnlich wie der Ukraine. Geopolitisch sitzen sie am falschen Platz. Allerdings ist dieser Platz genau richtig, wenn man als Amerikaner vor der chinesischen Küste präsent sein will. Wie kann man dieses China von beiden Seiten beschäftigen? Auf der einen Seite vor der Küste Nordkoreas und dann von der Landseite. Da gibt es einen Konflikt, der jetzt zufällig wieder aufflackert, und zwar einen Konflikt über eine Grenzlinie 3275 Kilometer lang zwischen Indien und China. Diese Grenzlinie hat China nie anerkannt. Es ist die sogenannte McMahon-Linie. Dieser Mann hat damals als Außenminister in Britisch-Indien gewirkt und die Grenze willkürlich gezogen. Die Briten haben ja damals Indien beherrscht und bevor sie Indien verlassen mussten, haben sie Indien geteilt. Wir haben heute Pakistan, das gehört immer zu Indien. Wir haben heute die Provinz Kaschmir, ewiger Streitpunkt, und wir haben eben dieses Indien. Wir sehen also hier auch koloniale Politik. Und im Moment ist es eben so, dass die Chinesen und die Inder an dieser Grenzlinie aneinander geraten und von außen Hilfe herrufen, Beistand. Und der Beistand ist plötzlich da in Form amerikanischer Truppen. Das alles wird etwas anders verkauft in dem Ausspielmedium der Atlantikbrücke der Zeit. Ein gewisser Theo Sommer schreibt, kalter Krieg im 21. Jahrhundert. Was er nicht schreibt, ist, dass wenn zwei sich streiten, sich ein Dritter freut und vor allem, wer dieser Dritte ist. Wenn es an dieser Grenzlinie jetzt knallen sollte zwischen Chinesen und Indern und die Amerikaner da helfen, dass die Inder sich gegen die Chinesen verteidigen, dann haben die Chinesen ein Riesenproblem. Ihr wichtigstes Projekt wäre dann erst einmal ins Stocken geraten. Es handelt sich nämlich um die Seidenstraße. Wer ist interessiert an der Seidenstraße? Erst einmal, wer nicht daran interessiert ist. Die Amerikaner und die Briten sind nicht daran interessiert, denn die Seidenstraße führt über China, Russland, nach Europa und auch nach Deutschland. Und dieser riesige Wirtschaftsraum wäre dann unabhängig. Man könnte ihn nicht mehr in Schach halten, indem man sagt, wir sind die Seemacht. Denn wir haben ja jetzt eine Landverbindung. Das heißt, auch Deutschland hat Interesse, dass die Seidenstraße funktioniert. Und das sagt auch Deutschland, das sagt die deutsche Industrie. Ich kann zum Beispiel lesen, Gabriel will neue US-Sanktionen nicht akzeptieren. Also Sanktionen zum Beispiel gegen Russland, die ja auch die Seidenstraße betreffen. Oder Ukraine wirft Gabriel Geschmäckler mit dem Kreml vor. Denn Russland und China arbeiten auch, was die Seidenstraße angeht, zusammen. Man trifft sich ja längst hinter den Kulissen. Und ich erinnere daran, dass ein Herr gewisser Schröder auch bei einer russischen Firma Rosneft arbeitet, denn auch von dort wird Energie in beide Richtungen verkauft, sowohl nach China als auch nach Deutschland. Herr Schröder ist ein Lobbyist, das wissen wir. Ich bin kein Freund von Lobbyisten, nur eins ist sicher, solange ein Deutscher in einer russischen Firma sitzt und sowohl für China und Deutschland einen Gewinn erzielt, können diese Länder kein Interesse daran haben, dass auf diesem eurasischen Raum Krieg stattfindet. Und wie geschickt hier die deutsche Presse vorgeht, können wir lesen in einer Umfrage des Spiegel. Dort kann man nämlich lesen am 29.08. Deutliche Mehrheit lehnt neue US-Sanktionen unter anderem gegen Russland ab. Wenn man sich die Frage stellt, wer hat denn diese Umfrage eigentlich finanziert, stößt man auf die Firma Winterschall. Und das ist eine Tochterfirma von BASF. Wir können also sehen, es geht nur um wirtschaftliche Interessen. Da haben wir die Vereinigten Staaten oder haben wir die neuen Gegenspieler, die auch etwas haben wollen vom großen Kuchen. Da haben wir Russland, da haben wir China und Deutschland mittendrin. Mittendrin war für Deutschland die letzten Jahrzehnte immer wunderbar, denn wir hatten einen Technologievorsprung. Wir waren geografisch so, dass wir an alle verkaufen konnten und die, an die wir verkauft haben, die konnten das, was wir getan haben, einfach nicht nachmachen. Wir hielten viele Patente. Und diese Zeiten, also ohne Konkurrenz, diese Zeiten sind vorbei. Eine Schlagzeile aus dem Handelsblatt vom 18.08. Das sind die innovativsten Unternehmen der Welt. Und da kommt ein deutsches Unternehmen, nämlich Bosch, erst auf Platz 10. Auf Platz 1 haben wir Samsung, dann kommt Qualcomm und eine Firma wie Bayer ist erst auf Platz 48. Es findet ein Verdrängungswettbewerb statt und damit eben auch eine Zusammenballung größter Unternehmen. Und Deutschland spielt schon lange nicht mehr in der Top 10. Wenn ein Land wie Deutschland, das vom Export lebt, mitbekommt, dass es sich aus der Top 10 verabschiedet, müssten eigentlich die Alarmglocken klingeln. Das müsste man eigentlich in den Medien so lesen, dass das nicht der Fall ist, weder im Fernsehen, Radio und Print. Womit hat das zu tun? Weil in unseren deutschen Medien oft Menschen zu uns sprechen, die gar nicht auf deutschen Lohnlisten stehen, sondern auf amerikanischen Lohnlisten. Es gibt einen Artikel aus dem Jahre 2009, Tagesanzeiger, den wir schon oft zitiert haben, weil er sehr relevant ist. Überschrift: 27.000 PR-Berater polieren das Image der USA. Aber sie polieren nicht nur das Image der USA, sie verkaufen uns in Deutschland auch eine Politik, die pro-Amerika ist, aber Deutschland und unseren Handelspartnern schadet. Das können wir exemplarisch festmachen, wie bei uns Trump dargestellt wird. Trump bekommt eigentlich rund um die Uhr in unseren Medien auf die Mütze. Es sei denn, er greift ein Land an. Zuletzt zum Beispiel am 7.4. Raketen nach Syrien, da wird er von der Bild-Zeitung gelobt. Trump wird immer deswegen negativ dargestellt, weil man ihm zum Jagen tragen muss. Weil er zwar aufrüstet, aber keine Kriege führt. Das heißt, die Kriege, die er führen soll, das schreibt ja die Presse, das wünschte sich, das sind ja Kriege, die nicht in Amerika stattfinden, sondern in Eurasien, in Middle East, auch mit deutscher Beteiligung. Deutschland wird da verheizt und die, die angegriffen werden, sind unsere Handelspartner. Das kann nicht in deutschem Interesse sein. Wer also schreibt in Deutschland, in deutschen Medien, dass das gut für uns sei? Wer ist das? bestimmt keine Deutschen. Was man in Deutschland alles pressetechnisch treiben kann, zeigt uns der Stern. Aktuelles Cover, sein Kampf. Donald Trump mit Amerika-Flagge und Hitler-Pose. Ja? Wie gesagt, Donald Trump hat anders als sein Vorgänger noch keinen Krieg angezettelt. Er ist ins Fadenkreuz der Kritik geraten, weil er gesagt hat, aus 7 Ländern dürfen keine Moslems einreisen. Hat man sich empört. Diese 7 Länder wurden im Vorfeld von seinem Vorgänger, nämlich Barack Obama, bombardiert. Und da kein Wort in der Presse. Ein Mann, der 7 Länder angreift, behält den Friedensnobelpreis. Aber jemand, der sagt, aus diesen Ländern darf keiner einreisen, das ist ein suspekter Vogel. Ich finde es übrigens interessant, dass der Stern ausgerechnet hier diese Hitler-Pose wählt, weil er hat offensichtlich nicht einmal Ahnung von der eigenen Historie. Wir erinnern uns 1983 die Hitler-Tagebücher. Und das wurde ja auch verfilmt. Stonk, der Eishauch der Geschichte.
Wenn ich denke, dass wir hier in Händen halten, was seine Hände berührten. Und wenn ich denke, dass ich hier und heute berühre, was er damals in seinen Händen hielt, dann weht einen hier schon sowas an, so ein Gefühl, so ein, ich will mal sagen, so ein Eishauch der Geschichte, muss ich sagen, was wollte ich jetzt sagen?
Keine Ahnung. Ich jedenfalls wollte die Frage stellen, lügen die Medien? Aber mir ist Jens Wernicke zuvor gekommen. Buchtipp. Lesen. Presse ist das Immunsystem der Demokratie. Aber dieses Immunsystem kann nur funktionieren, wenn Presse Vielfalt kennt, Pluralismus. Haben wir noch Pressepluralismus in Deutschland? Der Philosoph Precht sieht das nicht.
Wir haben keinen Meinungspluralismus in den öffentlichen Medien. Den haben wir nicht. Wenn alle Fernsehsender, egal ob privat oder öffentlich-rechtlichen, über Nacht statt von Mubarak als dem Präsidenten von Ägypten zu sprechen, einen Tag später als Machthaber sprechen, von Assad genauso. Wenn aus der Regierung in Syrien in einer Nacht ein Regime wird, auf allen Kanälen, dann können Sie mir nicht erzählen, das ist sozusagen Pluralität und Meinungsvielfalt und was weiß ich was. Weil Medien dadurch produzieren, dass man voneinander abschreibt, dass man in der richtigen Welle mitmacht und so weiter. Ja? Wir reden viel über Fake News, aber was ist mit den Halbfake News? Die Halbfake News entstehen durch die Selektion von Bildern. Ja? Erinnern Sie sich an die ganzen Bilder, Sie haben massenhaft gesehen Aleppo, das zerstörte Aleppo. Sie sehen immer dieselbe Straße. Es gibt nur dieses eine Bild. Die Russen haben das nicht so gerne, wenn da westliche Kamerateams rumlaufen und beim Bombardieren zugucken. Sie haben also sozusagen immer nur dasselbe Bild. Sie haben völlig unterschiedliche Sachen. Ostteil der Stadt, Westteil der Stadt, Rebellen hier abgezogen, aber sie kriegen immer wieder dieselben Bilder. Im Augenblick passiert dasselbe in Mosul. Kriegen sie keine Bilder. Haben sie keine. So, was ist das? Sind das Fake News? Es ist eine Selektion von Bildern, abhängig davon, über welche Bilder sie überhaupt verfügen. Und wenn sie die nicht senden, senden die alle anderen. Und auf diese Art und Weise entsteht das, was wir heute Öffentlichkeit nennen. Und das ist etwas, was die Leute heute besser begreifen als früher. Also in einer Zeit, in der vorne Wilhelm Wieben war, ja, oder Karl-Heinz Köpke und hinten waren die, ja, stellten die Leute sich die Frage nicht. Übrigens auch aus einem Grund. Alle Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen sind heute bewusst Kommentare.
Wieso sollten Nachrichten kein Kommentar sein? Nun, wenn man diesen Beruf Journalismus lernt, das habe ich ja, da lernt man eben, dass es ein Verbot gibt. Man darf Nachrichten nie mit Kommentar vermischen. Eine Nachricht ist die Meldung von etwas und ein Kommentar ist die Bewertung dieser Meldung. Nach dem Motto, also eine Bombe ist irgendwo eingeschlagen, das ist die reine Meldung und dann der Kommentar heißt, wer dafür verantwortlich ist, wie man das zu werten hat. Das muss getrennt laufen und das läuft auch normalerweise so in ARD und ZDF, der gute britische Journalismus, dass man eben weiß, Kommentar, das ist jetzt Meinung. Eine Vorgabe, ja, und deswegen gekennzeichnet, damit jeder weiß, oh, da sollst du in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Viele Menschen haben das längst erkannt, wie das im Fernsehen läuft und sind ins Netz ausgewichen und treffen dort eben unterschiedlichste Portale, unterschiedliche Meinungen und bilden sich anhand dieser vielen Informationen ihr eigenes Bild. Und es gibt Sender und Magazine wie zum Beispiel Zapp vom NDR, die wollen das eben nicht. Die wollen, dass man ihre Meinung übernimmt, also ihren Kommentar. Und deswegen hat Zapp jetzt speziell für das Netz einen Filter entwickelt und da gibt es eben zwei Spalten. Die klassischen Medien, zählt übrigens bei Zapp auch die Bildzeitung dazu, und dann diese alternativen Medien, die so ein bisschen bäh sind. Bäh sind zum Beispiel die Nachdenkseiten und KenFM und damit die Menschen das auch verstehen und übernehmen, werden sie zusammengepackt mit wirklich echten rechtsradikalen Medien nach dem Motto, also da darfst du ja gar nicht rangehen, die sind alle ganz, ganz komisch. Zapp ist uns in diesem Zusammenhang schon häufiger aufgefallen und ich muss jetzt mal direkt die Frage stellen an die Redaktion. Ich werfe euch ja nicht vor, dass ihr das macht, aber muss es wirklich so plump sein? Muss es wirklich so plump sein? Das ist wirklich schlecht gemacht, also rein von der Verpackung. Ich möchte an dieser Stelle auf ein Buch verweisen, nämlich ein Fernsehjahrbuch, was jedes Jahr von Lutz Hachmeister erscheint. Es wurde in dem Kress News besprochen, auch dieses Jahr erscheint es. Er beschreibt die ARD und ihre Politik mit den Worten, keine Strategie, verzweifelt, ja, denn die Öffentlich-Rechtlichen schaffen den Sprung nicht ins Internet. Und KenFM ist ja ein Medium, was im Internet oder in der Presse, was ja im Internet kommuniziert wird. Und er schreibt in diesem Buch auch über KenFM. Nämlich, KenFM ist sowohl inhaltlich wie ästhetisch absolut professionell gemacht und unterscheidet sich so gut wie von gar nichts von vergleichbaren Sendungen im linearen TV. Er schreibt weiter, ein solches Programm über das Netz, dass es ein beachtliches Publikum erreicht, ist der neue Effekt der politischen Kommunikation, die in den USA längst verbreitet ist. Gewöhnt euch daran, Kollegen beim NDR und bei Zapp. Das ist Demokratie. Wir leben ja in einer Mediengesellschaft und die lebt vor allem von Pluralität. Jetzt könnte man sagen, also der Herr Jepsen in seinem Medienmagazin, also der übertreibt doch. Wir haben doch hier Pluralismus bei den Medien, wir haben unglaublich viele Zeitungen, viele Fernsehsender, sehr, sehr viele Radiosender und im Netz kann jeder schreiben, was er möchte. Das interessiert doch den Staat nicht. Aber stimmt das? Es gibt ein sogenanntes Auskunftsersuchen von deutschen Behörden bei Google und die sind da ziemlich aktiv, muss man sagen. Die rufen da an bei Google und sagen, das und das und das, was da veröffentlicht wurde, da hätten wir erstmal gewusst, wer hat das veröffentlicht und by the way, löscht das Ganze. Da ist Deutschland ganz weit vorn.
Die BRD-Gerichte verfolgen und ahnden zunehmend Meinungen der Bürger im Netz. Und hier geht es nicht um Hate Speech. Hier seht ihr alle 108 Länder im direkten Vergleich. Die Tabelle zeigt die Anzahl der gerichtlichen Auskunftsersuche bezüglich der Nutzerdaten bei Google. Unsere freiheitliche Demokratie findet ihr auf dem zweiten Platz. Nur stimmt das denn? Um einen besseren Vergleich zu bekommen, habe ich sämtliche Daten in Excel eingegeben. Stadt- und Inselstaaten sowie Länder unter 10 Auskunftsersuche habe ich ignoriert. Anhand der absoluten Zahlen pro Land ist ein direkter Vergleich allerdings nicht möglich. Also berechnen wir die Anzahl der Auskunftsersuche pro 100.000 Einwohner. Und schwupps, wir sehen, Deutschland steht mit großem Abstand auf Platz 1. Pro 100.000 Einwohner werden 23 Auskunftsersuche bei Google gestellt. Der ehemalige Platz 1, die USA, landen jetzt mit nur 8,66 Auskunftsersuche auf Platz 6. Hui, da fällt mir gerade ein, wo sind denn die bösen Zensurrussen, die ja bekanntlich jede freie Meinung unterdrücken? Ah, da unten. Ja, da erübrigt sich doch jeder Kommentar.
Na, wenn ich bei Google die Dinge, die ich da veröffentliche, dann doch nicht veröffentlichen kann, weil die Behörde eingreift, dann gucke ich eben weiter Fernsehen. Öffentlich-rechtlich. Das kostet ja nur 17,50 Euro im Monat. Das ist falsch, denn die möchten jetzt mehr Geld. Eine Meldung aus dem 19.08. Die Welt, ARD und ZDF hätten ganz gerne 21 Euro. Und ich schätze, das kommt. Zeit für den Nachrichtenblock. Wir fangen im Jahre 2016 an, weil wir damit in die Gegenwart kommen. Eine Schlagzeile, das indische Bargeldexperiment innerhalb von wenigen Stunden haben damals die Inder 80% ihres Bargeldes verloren, nämlich die größten Scheine wurden eingezogen. Das war jetzt keine Entscheidung, die aus der indischen Administration herauskam, sondern sie hatten da einen Berater, der war zwar Inder, nämlich der Herr Rayan, der indischen Notenbank vorstand, aber er war vor Chefsvolkwirt des Internationalen Währungsfonds und Group of 30. Dieses Bargeld wurde dann eben abgeschafft und langsam wird dort umgestellt auf digitale Währung. Schritt 1. Norbert Hering, der auch schon bei KenFM war, hat darauf hingewiesen, dass das eben eine Politik ist, die amerikanischen Zahlungssystemen dient. Und wir haben das ja auch schon in Europa. Schweden zum Beispiel, da kann man kaum noch mit Bargeld bezahlen. Wohin führt das? Ja, wohin führt das, wenn das Bargeld abgeschafft wird? Das führt in die vollkommene Kontrolle. Und die geht langsam weg von den letzten Banken, die es ja noch gibt, da gibt es auch noch eine Vielfalt. Man konzentriert sich immer mehr auf Anbieter. Und die sitzen in Silicon Valley. Eine Schlagzeile vom Handelsblatt aus diesem Jahr, eine riskante Liaison. Denn Facebook, Apple und Google, aber eben auch Amazon bieten immer häufiger einen Bezahlservice an. Und jetzt schreckt langsam das Bankensystem auf. Wer übernimmt da eigentlich unser Geschäft? Also erst im Handel und dann im Bezahlen. Wozu brauche ich denn dann noch die Banken? Und das Ganze läuft zusammen in Silicon Valley. Indien, Facebook, Google und bald auch in Deutschland Cash bezahlen, das machen wir ja gar nicht mehr. Machen Sie doch mit Handy. Eine Schlagzeile aus Spiegel Online, schon ein paar Tage her, aber doch relevant. Deutschland legt U-Boot-Deal offenbar auf Eis. Es war ja der Plan, Israelis 3 U-Boote zu verkaufen. Das scheitert jetzt daran, dass ja in der Regierung der Israelis auch Netanyahu Korruptionsvorwürfe laut geworden sind und deswegen erstmal den Deal auf Eis. Die Bundesregierung schweigt, mit anderen Worten, sie macht das, was auch U-Boote tun, sie ist untergetaucht. Das Wetter wird rauer, nicht nur politisch, auch im richtigen Leben. Wirbelsturm Irma, wir haben ihn alle mitbekommen, zumindest in den Medien. Oder wenn man in Florida wohnt, weil dort hat er riesige Schäden hinterlassen. Fast 6 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der Sturm selber ist der größte Hurrikan, der bisher gemessen wurde. Und das könnte man sagen, hat vielleicht mit dem Klimawandel zu tun. Aber wenn man so etwas sagt in Amerika, dann muss man sich vielleicht anhören, dass das Fake News sind. Heiner Geißler, CDU-Urgestein, ist gestorben mit 87 Jahren. Petram Chayar hat ihm einen Nachruf gewidmet in der Rubrik Tagesdosis.
Heiner Geißler kennenzulernen, änderte mein politisches Weltbild. Als junger Linker der 90er Jahre war für mich alles in der CDU der Feind. Durch Geißler erfuhr ich, dass Menschen in anderen politischen Lagern ihre Motive haben, die sich in gewissen Zeiten mit meinen nicht vereinbaren lassen, aber nicht unbedingt auf Dauer und ewig gegeneinander stehen müssen. In allen Konflikten sollten wir nicht vergessen, dass auch der politische Gegner ein Mensch ist und dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir zusammenkommen, wenn sich die Zeiten und die Bedingungen ändern, wenn wir jedenfalls andere Erfahrungen machen. Am letzten Dienstag starb Heiner Geißler im Alter von 87 Jahren. Als eine streitbare und starke Stimme für Solidarität und gegen den Neoliberalismus, als ein Moderator in Konflikten und als eine Instanz der christlichen Ethik in der Politik wird Deutschland Geißler vermissen.
Und damit beenden wir den KenFM-Nachrichtenblog bei Me, Myself and Media und schwenken in den größten Industrieskandal der jüngsten Geschichte, der während der Sommerferien stattfand und doch keine Rolle spielte im Wahlkampf. Es geht um den Abgasskandal der deutschen Autoindustrie, also einer ganzen Branche. Die Automobilindustrie als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland hat ein riesiges Problem und mit ihr die Politik, die ja auch Arbeitsplätze sichern muss. Jeder 6. Arbeitsplatz in Deutschland lebt direkt von der Automobilindustrie und zwar von einer Technologie, die oldschool ist, der klassische Verbrennungsmotor mit der ganzen Zulieferindustrie, die da eben nötig ist. Dieses Konzept, ob Benzin oder Diesel, ist nicht zukunftsfähig. In den Großstädten, die Ballungsräume sind, gibt es immer häufiger Smog und Fahrverbote. Das heißt, dieses Motorenkonzept hat sich erledigt. Man müsste sich eigentlich davon trennen und auf Elektro umsteigen. Ein Elektrofahrzeug ist allerdings wesentlich einfacher herzustellen, auch von anderen Nationen. Man braucht da nicht so eine Ingenieurskunst und damit wird das Alleinstellungsmerkmal des deutschen Automobilbaus quasi ja, unterlaufen. Auch Korea kann gute Elektroautos bauen, auch Indien, auch Japan, auch China kann gute Elektroautos bauen. Man braucht dann eben nicht den seitlich weich laufenden Motor von Mercedes, BMW oder eben Porsche. Die deutsche Automobilindustrie versucht deshalb alles, um diesen Benzinmotor so lange wie möglich in der Spur zu halten, denn nur hier ist sie stark. Auf der einen Seite läuft dann allerdings die Geschichte mit dem Abgas, die Fahrzeuge wird es nicht mehr so lange geben. Aber wenn man sich davon trennt, verliert man Arbeitsplätze. Man verliert in jedem Fall Arbeitsplätze, entweder weil die Fahrzeuge nicht mehr verkauft werden dürfen oder aber weil die neuen Fahrzeuge von Robotern gebaut werden. Und um das zu kaschieren, versucht man irgendwie mit Abgassoftware diese alten Fahrzeuge in der Spur zu halten. Das können wir ablesen auf der IAA. Die läuft ja im Moment noch bis zum 24. Der Spiegel schreibt, ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt 2 bis 5 Jahre und er meint Elektroautos. Der deutsche Automobilbau, ja, diese Technologie hat kein einziges Fahrzeug auf dieser Messe, was man schon kaufen kann. Das sind alles Vorserienfahrzeuge, die in höchstens 2 bis 3 Jahren serienreif sind. Wie sieht das bei der Konkurrenz aus? Und deswegen schreibt auch die Süddeutsche Zeitung, Dekadenz statt Fortschritt auf der IAA. Man kann SUVs kaufen in allen lustigen Farben. Deutsche Automobilkunst stand immer für Innovation, für eine Technik, die auch übermorgen noch, das morgen und übermorgen einleitet. Das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Deutschland und die deutsche Automobilindustrie, die deutsche Industrie insgesamt, hat ein Riesenproblem. Und das spielt in der Politik keine Rolle, weil die deutsche Politik und die Autoindustrie keinen Ausweg weiß. Um die deutsche Automobilindustrie, diese ganze Branche, steht es überhaupt nicht gut und das könnte man auch erkennen, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Woche anschaut. Auch in der Politik könnte man das erkennen. Handelsblatt, Kartellvorwurf gegen Daimler, VW, BMW und Co. Oder aber das Manager-Magazin, Daimler holt 3 Millionen Dieselautos in die Werkstatt zurück. Porsche ruft mehr als 20.000 Cayenne zurück. Und der Verkehrsminister Dobrindt muss das alles irgendwie kommentieren und den Ball flach halten.
Die Kosten trägt zu 100% natürlich der Hersteller. Die Fahrzeughalter müssen alle angeschrieben werden, wie bei anderen Rückrufen, die wir zurzeit haben, dies auch der Fall ist. Sie werden aufgefordert, ihr Fahrzeug zur Umrüstung zu bringen. Und es gibt keine Erklärung dafür, wieso diese Software sich in diesem Fahrzeug befindet.
Was heißt das konkret für Menschen, die sich ein solches Dieselfahrzeug gekauft haben und davon ausgegangen sind, dass Euro 5 oder 6 erfüllt wurde? Nun, solange diese Software nicht im Fahrzeug ist und es kommt zu einer Art Smog-Alarm in Stuttgart, Fahrverbot, darfst du mit diesem Auto, was ja dann nicht sauber ist, einfach nicht fahren. Diesel droht Fahrverbot in Stuttgart, schreibt das Handelsblatt, und eine Studie, Fahrverbote würden Dieselbesitzer 15 Milliarden kosten. Umweltschützer haben nämlich schon gesagt, selbst mit der neuen Software sind diese hochmodernen, wahnsinnig teuren Diesel dann doch nicht sauber. Und wir lassen hier einen Mann zu Wort kommen, der ja schon lange sagt, dass die deutsche Automobilindustrie hier schummelt, nämlich Jürgen Resch. Er ist der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
Ja, aber deswegen, da kann ja der Autokäufer nichts.
Genau, deswegen sehen wir darin, in dieser Aussage, eine Rechtsgrundlage für die Autohalter, dass sie dann, wenn eben Dieselfahrverbote kommen, und dabei werden wir sie auch unterstützen, eine wirksame Nachbesserung dieser Fahrzeuge durchsetzen können. Das heißt, die Autobauer müssen einfach eine funktionierende Abgasanlage einbauen und dann sind die Fahrverbote auch für diese Fahrzeuge nicht mehr in Kraft.
By the way, ein Fahrzeug, was vorgibt, sauberer zu sein, hat ja auch Steuervorteile und so entgehen dem Fiskus jedes Jahr 2,2 Milliarden, weil die Autos, die eben sauberer sein sollen, weniger Steuern bezahlen, obwohl sie gar nicht sauberer sind. Das kommt noch erschwerend hinzu. Was ist die Außenwirkung dieser Automobilpolitik? Nun, immer weniger Menschen haben Bock auf Diesel. Konkret heißt das, so schreibt es das Manager-Magazin, nur noch jeder fünfte Autokäufer will einen Diesel. Und Diesel sind ja bekanntlich teurer. Und im Ausland wird auch darauf reagiert. Journal 21 in der Schweiz, dort kann man lesen als Kommentar: Ein deutsches Auto? Ich bin noch nicht blöd. Der ADAC versucht zu retten, was zu retten ist. Er schreibt in der FAZ vom 20.08. Renault fünfmal schmutziger als BMW, nach dem Motto: Okay, wir bauen Scheiße, aber die anderen auch. Die Konkurrenz schläft nicht, jedenfalls nicht in China. Dort zeigte man bereits im April auf der Automesse in Shanghai Elektromobilität, die Spaß machen könnte, wenn man sie kaufen kann. Und das kann man. China zeigt die Zukunft der Mobilität, so schrieb es die Süddeutsche Zeitung. Und auch noch mit ein wenig Spott: In Shanghai wird gefeiert, in Stuttgart wird ermittelt. Der österreichische Verkehrsminister wird konsequent. Er sagt, nur noch E-Autos ab 2030, weiß allerdings nicht, wie er das durchsetzen will ohne Verbote. Ich möchte an dieser Stelle auf eine gute Dokumentation verweisen, die 2016 in der ARD lief. Überschrift: Das Märchen von der Elektromobilität. Wenn man damals versucht hat, zum Beispiel bei Mercedes-Benz Elektro-Smarts zu bestellen, zum Beispiel 10, weil man einen Kurierdienst betreibt, dann bekam man oft nur 2 oder 3. Und dann haben die Kollegen nachgefragt, was ist denn mit den anderen? Warum kann Mercedes denn diese Elektro-Smarts nicht liefern? Können sie nicht? Wollen sie nicht? Oder woran liegt es? Und die Antwort ist doch erstaunlich.
Wir fragen mehrmals nach bei Daimler. Gibt es Lieferprobleme beim Elektro-Smart? Schließlich die entlarvende Antwort: Daimler hat die Fertigung der aktuellen Version des E-Autos eingestellt. Neue Elektromodelle werden erst in der zweiten Jahreshälfte 2016 vorgestellt. Die Kunden müssen daher wohl noch lange auf neue Elektroautos warten. Doch die Frage ist, warum werden sie vorläufig nicht mehr produziert? Daimler gibt zu, der Konzern benötigt die Montagebänder, um normale, also benzinbetriebene Smarts für die wichtigen Überseemärkte China und USA zu fertigen.
Wenn man von Überseemärkten spricht und Elektromobilität ins Spiel bringt, dann denkt da jeder sofort an Tesla. Tesla hat ein neues Modell angekündigt, nämlich Model 3. Und da gab es einen riesen Run drauf. 500.000 Bestellungen gingen an Tesla. Allerdings, Manager Magazin vom 31.07., auch bei Tesla läuft es nicht so richtig. Die können vor allem gute PR machen. Tesla-Fans werden nämlich sehr lange warten müssen. Warum? Weil die Firma Tesla im Moment nur 50 Fahrzeuge pro Tag fertigt. 50 Fahrzeuge pro Tag, elektrische Fahrzeuge, bei 500.000 Vorbestellungen. So richtig funzen tut das auch nicht. dass es nicht so richtig funzt, hat damit zu tun, dass Tesla dieses Model 3 nur als Vorserienmodell im Moment ausgeliefert hat. Das heißt, es gibt noch gar keine Werkstraßen, wo das Produkt dann wirklich so am Stück, so fließbandmäßig produziert werden kann. Das sagt unter anderem die Konkurrenz, nämlich Jaguar. Da gibt es einen Deutschen, der jetzt in Österreich für Jaguar den iPass fertigt. Und die brauchen auch keine neue Fertigungsstraße aufzubauen. Die haben einfach die alten Straßen von Steyr-Puch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ein Elektroauto in Deutschland zu fahren, ist am größten, wenn man sich einen Jaguar kauft. Das wird jedenfalls behauptet, Überschrift beim Manager-Magazin, von wem Tesla jetzt Gefahr droht. Jaguar. Wäre das Elektroauto, der Individualverkehr, die Lösung für die deutsche Automobilindustrie? Auch nicht wirklich. Warum nicht? Weil Batterien brauchen auch seltene Rohstoffe, seltene Erden, die es ja nicht überall gibt und die auch endlich sind, wie Erdöl. Das heißt, man muss in den Kongo und da wollen die anderen ja auch hin. Spiegel Plus schrieb schon vor Wochen, Ökobilanz, der große Schwindel mit den Elektroautos. Nach dem Dieselskandal fordern Politiker den schnellen Umstieg auf Elektroautos. Allerdings, die Modelle sind nicht alltagstauglich und vor allem, sie sind nicht umweltfreundlich, auch die Teslas nicht. Und was ist jetzt die Lösung, wenn man von A nach B will mit einem Auto? Man sollte sich verabschieden vom eigenen Auto. Die Firma Sixt Budget hat hier einen Vorschlag. Sie möchte nämlich die beiden großen Anbieter, auch von Kleinwagen in der Stadt, also Car2Go mit diesen kleinen Smarts und DriveNow, BMW ist das, zusammenlegen. Was heißt das in der Konsequenz? Immer weniger Leute kaufen ein eigenes Auto. Dieses Auto darf dann kein Benziner sein, braucht also wenigstens wesentlich weniger Ingenieurleistung. Und dann wird dieses Fahrzeug auch noch geshared, also viele Menschen teilen sich einen Wagen. Die Autoindustrie hat ein verdammtes Problem. Man könnte fast sagen, sie steht auf verlorenem Posten. Dass die Automobilindustrie in Deutschland auf verlorenem Posten steht, das kann man so dahin sagen, aber was bedeutet das in der Realität, wenn jeder sechste Arbeitsplatz in naher Zukunft wegfällt? Da lassen wir mal einen Mann zu Wort kommen, der sich mit Autos auskennt, und zwar Edzard Reuter. Er war jahrelang Chef bei Daimler und er schreibt in der Süddeutschen, es wird knallen, wenn wir nicht endlich aufwachen. Er meint die Politik. Die Politik muss dieses Problem erkennen, dass viele dieser Arbeitsplätze, ob Benziner, Diesel oder Elektro, nicht zu halten sind und muss den Menschen Alternativen bieten. Es muss umgeschiftet werden in neue Bereiche. Und damit machen wir den Sack zu in dieser Sendung. Das ist eben die Digitalisierung. Das ist der Turbokapitalismus. Denn auch die Elektroautos, wenn sie denn kommen, in geringer Stückzahl werden von Robotern gebaut. Edzard Reuter beschreibt die Situation so, wenn wir jetzt nicht endlich gegensteuern. Wir haben schon übermorgen amerikanische Verhältnisse. Wir haben Brücken, wo Millionäre flanieren. Und unter diesen Brücken befinden sich große Teile der Bevölkerung obdachlos und verwahrlost. Ja? Und das führt automatisch auch in dieser Gesellschaft zum Bürgerkrieg. Ich denke, dieses Szenario, was ich hier skizziert habe, betrifft nicht nur Deutschland, es betrifft auch nicht nur Europa oder Asien, es betrifft die ganze Welt, denn es betrifft das kapitalistische System, was an seinem eigenen Erfolg untergeht. Menschen werden überflüssig. Haben keinen Job, haben kein Geld, müssen aber ja von irgendetwas leben. Wir müssen kollektiv auf diesem Planeten ein neues Gesellschaftsmodell entwickeln. Und hier geht es um die Übergangsphase. Und diese Übergangsphase ist nur zu handeln, wenn wir international und in Europa und in Deutschland etwas fahren. Und zwar Solidarität. Wir waren vor ein paar Tagen in Griechenland. Diesem Land gegenüber ist man in Deutschland ja nicht gerade solidarisch, jedenfalls nicht die Regierung. Dort hat man eben auch alles dafür getan, um das Land kaputt zu sparen, diesen Markt marktfähig zu machen, das Land. Ein Drittel der Bevölkerung hat keine Gesundheitsversorgung und das Geld, was nicht da ist, kann man auch nicht in eine Müllversorgung stecken, die dann so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dass sie die Umwelt nicht schädigt. Wir haben dort auf einer Müllkippe gedreht. Schalten noch mal kurz rein.
Elias, jetzt sind wir von hinten an dieser neuen Deponie und wir können jetzt sehen, es gibt ein richtiges Problem, ein richtiges Leck.
Ja, ich bin wirklich erstaunt jetzt. Das sehe ich zum ersten Mal, weil wir waren nie an dieser Stelle. Das heißt, an mehreren Stellen kommt unkontrolliert diese Brühe raus. Und das läuft, das ist frisch, was man hier sieht.
Wir sehen auch von hier aus noch eine andere tote Stelle, also das gibt ja, mehrere.
Es gibt mehrere Stellen, das wusste ich nicht. Da drüben sehe ich noch zwei solche Stellen mit totem Wald. Also da, wo diese Flüssigkeit rausgekommen ist, die hat alles abgetötet.
Diese Reportage über diese Müllkippe in Griechenland hat in der KenFM-Community zu heftigen Reaktionen geführt. Und das hatte unter anderem mit Bildern zu tun, wo wir gezeigt haben, dass auf dieser Müllkippe regelmäßig Tiere sterben. Mein junger Hund ist vor unseren Augen, ja, um sein Leben schreiend ertrunken. Als wir dort ankamen, war der schon einige Stunden in dieser Giftbrühe, hatte diesen Wahnsinn schon geschluckt. Wir konnten ihm schlichtweg nicht helfen. Er war übrigens einer von vielen Hunden. Und beim Versuch, andere Tiere zu retten, wurden wir von den Müttern angefallen. Die sahen nämlich das nicht als Rettung an, sondern als Diebstahl. Wir hätten gerne mehr getan, aber irgendwo ist auch ein Kamerateam diesbezüglich überfordert. Aber wir wollten ja mit diesem Film etwas auslösen. Wir wollten für Empörung sorgen und wir wollten vor allem, dass in Griechenland jemand reagiert, denn man kann nicht nur einen Hund retten, man muss sie alle retten, man muss diese Müllkippe beschließen und sie sicher machen, dass dort keine Tiere sterben. Und wir haben etwas erreicht, denn die Staatsanwaltschaft ist in Griechenland nach dieser Reportage in die Spur gekommen und auch Tierschützer haben sich dieser Müllkippe angenommen und versuchen dort alles, damit so etwas nie wieder vorkommt. Ich weiß, die Bilder sind grausam, aber wie grausam sind eigentlich die Bilder, die wir nicht sehen? Denn während auf dieser Müllkippe Tiere sterben, was uns alle zu Recht empört, verrecken jeden Tag Menschen jeglichen Alters vor den Griechen, vor den Küsten Griechenlands, die versuchen, sich zu uns durchzuschlagen, weil wir sie aus ihrer Heimat vertrieben haben. Das alles hat miteinander zu tun. Bevor wir zu den Buchtipps kommen, die uns auch gleich nach Griechenland führen, möchte ich mich an dieser Stelle persönlich und auch im Namen der Redaktion bei all denen bedanken, die uns weiterhin unterstützen, was die Griechenland-Nothilfe angeht. Wir sammeln weiterhin Geld und helfen damit humanitär in Griechenland und wir werden euch diesbezüglich auch auf dem Laufenden halten, denn jeden Tag helfen wir dort, kaufen Gerät, unterstützen Menschen in Krankenhäusern und helfen, wie gesagt, auch mit medizinischer Versorgung. Das ist Solidarität. Vielen Dank dafür. Wer Griechenland verstehen möchte, dem empfehle ich dieses Buch Griechenland zwischen 1950 und 1974, zwischen Diktatur und Demokratie. Es ist ein dicker Schmöker, aber es hilft, Griechenland der Gegenwart zu verstehen. Deutschland ist ein Land, was auch in den nächsten Jahren mit Flüchtlingen zu tun hat, die wir zum Teil selber produzieren, wenn wir uns an Angriffskriegen beteiligen. Wir haben vor ein paar Tagen Kilian Kleinschmidt kennengelernt und interviewt. Er hat ein Buch geschrieben, weil es um die Menschen geht. Er hat über 20 Jahre lang sich um Flüchtlinge gekümmert und er hat mir einen Satz in die Kamera gesprochen, der wirklich auch haften geblieben ist. Flucht kann man nicht verhindern, man kann sie nur managen. Am 24. September wird in Deutschland gewählt und viele sind sich nicht sicher, was sie da wählen, haben auch die Demokratie nicht so richtig verstanden oder stellen fest, dass es eben gar keine richtige Demokratie ist, weil die ja repräsentativ ist. Ich möchte an all jene, die sich die Frage stellen, soll ich wählen, wen wähle ich oder überhaupt, was ist das für ein System, an die möchte ich appellieren, wenn sie sich entschließen sollten, doch zur Wahl zu gehen am 24., dass sie sich vorher dieses Buch durchlesen. Daniela Dahn, Wir sind der Staat. Warum Volkssein nicht genügt. Es ist eine intellektuelle Streitschrift, die sich an jeden Bürger richtet und ihn nochmal, konkret anspricht, ob ihm eigentlich klar ist, in welchem Staat er sich befindet und welchen Staat er eigentlich haben möchte und dass er so ohnmächtig nicht ist. Auch hier gibt es nur eins, wenn wir nicht solidarisch dieses System ändern, dann haben wir ein echtes Problem. Und zu guter Letzt, bevor ich meine Wahlprognose abgebe, mache ich noch, möchte ich euch auf eine Kampagne aufmerksam machen. Da wurden Menschen befragt, die sowohl sagen, dass sie wählen gehen, als auch solche, die sagen, ich gehe schon wählen, mache aber den Wahlzettel ungültig. Die Aktion heißt, deine Stimme gehört dir. Auf Facebook. 2 Stimmen.
3 Gründe, warum ich wählen gehe. Erstens, weil es bei einer Wahl um die Zukunft meines Landes, des Landes meiner Kinder geht, um die Entwicklung, die dieses Land nimmt und weil ich möchte, dass das eine gute Entwicklung ist. Zweitens gehe ich wählen, weil das Wählen ein mühsam und zum Teil in vielen Ländern blutig erkämpftes Bürgerrecht ist, das man nicht leichtfertig einfach abgeben sollte. Ich bin überzeugt, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die uns um dieses freie Bürgerrecht beneiden. Deswegen ein zweiter Grund, warum ich wählen gehe. Und drittens, weil eben der Satz nicht stimmt, auf meine Stimme kommt es nicht an. Es ist genau andersrum. Es hat viele, viele sehr enge Wahlen gegeben, sehr knappe Entscheidungen. Und da kann man schon sagen, dass es auf jede einzelne Stimme ankommt.
Deine Stimme gehört dir.
Ich gehe wählen, beziehungsweise ich gehe nicht wählen, weil keine der Parteien mich wirklich anspricht. Und ich möchte mich jetzt auch hier ganz explizit für Nichtwähler aussprechen, weil ich es als unfair empfinde, wenn man Nichtwähler unter Druck setzt und sagt, wenn ihr nicht wählen geht, dann stärkt ihr die Ränder und die extremistischen Parteien, wie auch immer. Nichtwählen kann viele Gründe haben. Es gibt Nichtwähler, die komplett desinteressiert sind, die vielleicht gar nicht wissen, dass Wahlen stattfinden. Okay, vielleicht nicht so gut, aber ist auch ihr gutes Recht. Und dann gibt es Nichtwähler, die das aus Überzeugung machen und ihren Wahlzettel ungültig machen, weil sie sich von niemandem repräsentiert fühlen. Ich meine, schauen wir uns das TV-Duell an. Wir haben 2 Kanzlerkandidaten. Wo war der Unterschied? Nicht wirklich vorhanden. Und wenn man eben dieses weiter so nicht unterstützen möchte und sich auch in den kleineren Parteien nicht wiederfindet, ja dann macht man den Wahlzettel halt ungültig und das ist auch in Ordnung so. Also, wie gesagt, ich möchte auch hier niemanden ermutigen, das zu tun, aber es ist absolut legitim, seinen Wahlzettel ungültig zu machen. Lasst euch da nicht unter Druck setzen. Das ist auch ein demokratischer Ausdruck, wenn man so möchte. Also von dem her, Wahlzettel ungültig machen ist absolut okay. Eine Partei zu wählen ist auch in Ordnung. Und ich hoffe, ihr trefft bis zum 24. die richtige Entscheidung.
An dieser Stelle, wie versprochen, die Wette, die ich abgeben möchte auf die Ergebnisse, die dann am 24. oder spätestens am nächsten Tag vorliegen. Wie wird dieses Rennen ausgehen? Nun, die CDU wird leicht gewinnen. Eine historische Niederlage bei der SPD, vollkommen überraschend. Die AfD wird zweistellig. Die Grünen schaffen es nicht in den Bundestag, können sich das nicht erklären. Und die Linke verliert auch ganz stark, schafft es ganz knapp in den Bundestag. Die FDP geht durch die Decke, sodass man am Ende sogar darüber nachdenkt, schwarz-gelb zusammenzubauen. Und dann geht es einfach immer so weiter Richtung, ja, wohin eigentlich? Das war eine weitere Ausgabe von Me, Myself & Media, Ausgabe 37. Danke für eure Unterstützung, auch für eure finanzielle Unterstützung, dass wir diese Arbeit überhaupt machen können. Danke dafür. Wenn ihr diese Inhalte mögt oder nicht mögt, aber sie für diskussionswürdig haltet, dann pflegt sie ein in andere Sozialsysteme, andere Netzsysteme und diskutiert mit euren Freunden darüber, streitet darüber, weil auch das bedeutet Demokratie. Was wir hier abbilden, ist auch eine Form von Meinung, ist ein Slot, eine Sichtweise, aber wir sind hier nicht diejenigen, die Wahrheit gepachtet haben. Deswegen guckt nicht nur KenFM, nein, guckt ARD, ZDF, Taz, Faz, Zeit, Arti Deutsch, lest das alles, knallt euch das alles rein und dann macht euch euer eigenes Bild. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.